In dem Lied, das wir gesungen haben und in dem Lied, das wir gehört haben, ging es immer wieder um eine Person. Einmal haben wir ihn angesprochen, als Jesus kam für dich, Jesus kam für mich. Und ihr habt jetzt gesungen von dem Herrn. Und ich will es gleich vorweg klarstellen, das ist eine und dieselbe Person. Das ist auch dieselbe Person, an die wir in dieser Zeit besonders denken, an deren Kommen wir denken. In Bethlehem damals als kleines Kind in der Krippe, so wie wir es zu Weihnachten in ganz besonderer Weise auch vor unserem Gedächtnis haben. Ich möchte an den Anfang dieser Stunde zwei ganz konträre Bibelverse stellen, die doch eigentlich ganz nah beieinander stehen und die wir alle gut kennen. Es ist einfach nur ein Denkanstoß als Einstieg. Und wir finden die im Johannesevangelium, dort im Kapitel 1. Da heißt es gleich im ersten Vers: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann überspringen wir einige Verse und lesen weiter im Vers 14. Und dort lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch. Oder Mensch, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und das Wort, von dem wir hier gelesen haben, ist wieder dieselbe Person, der Herr oder Jesus, wie wir ihn angesprochen haben. Und da ist der Gegensatz nochmal aus dem Lied, das wir gesungen haben am Anfang. Er ist Herr der ganzen Welt. Ich erinnere einfach nochmal daran an die Strophen. Und dann stand: Für die Schuld der ganzen Welt machte er sich auf den Weg. Einer der alten Liederdichter der christlichen Tradition hat in einem 250 Jahre alten Glaubenslied es so kurz auf den Punkt gebracht: Gottheit und Menschheit vereinen sich beide in einer Person. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und ich muss euch sagen, diese Liedzeile hat mich in diesem Advent gepackt, gleich am Anfang, und nicht wieder losgelassen. Und über diesen Zusammenhang wollen wir in dieser Stunde miteinander nachdenken. Gottheit und Menschheit vereint in einer ganz besonderen, einmaligen, einzigartigen Person. Und die wollen wir anschauen. Wir haben ja eher eine unbestimmte Ahnung von Gott oder Gottheit, wenn wir das so sagen. Und ich will uns, damit wir das ein bisschen verstehen, ein bisschen mitnehmen in das, was wir aus der Bibel wissen über Gott, wie er sich uns zeigt. Und das sind eigentlich fünf ganz verschiedene Perspektiven, die sich da eröffnen für uns. Und ich will sie ganz kurz nennen, damit wir ein wenig mit unseren Gedanken auch das erfassen können. Da ist zunächst der deutliche Hinweis darauf, dass Gott sich erkennbar zeigt in dem, was er gemacht hat, in seiner Schöpfung. Man kann also die Details sich ansehen. Man kann den Mikrokosmos sich ansehen oder den Makrokosmos. Und man kommt ins Staunen. Und Gott will, dass wir darüber hinaus auf ihn Rückschlüsse ziehen und festhalten für uns: Das muss einer geplant haben. Es muss eine Intelligenz zugrunde liegen. Gott will in dem, was er gemacht hat, von uns geschaut werden. Der Apostel Paulus hat uns das im Römerbrief so aufgeschrieben: Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Natürlich wird es heute weithin geleugnet. Und man sagt, es ist von alleine geworden. Aber wir dürfen auch an dieser Stelle uns an Gottes Wort festhalten und mit Paulus hören. Gott will in dem, was er gemacht hat, erkannt werden. Ein zweites: Man kann Gott in der Geschichte erkennen. Ganz besonders die, die mit ihm gegangen sind, werden davon ein Lied singen können, buchstäblich. Ich will uns zwei Verse aus der Bibel lesen. Psalm 66, Vers 5, immer nur ganz kurz und ohne mich lange hier aufzuhalten, weil es nur hinführt zum Thema. Da heißt es: Kommt und seht die Großtaten Gottes. Im nächsten Vers wird auf ein ganz besonderes Geschehen Bezug genommen. Er wandelte das Meer in trockenes Land. Und es ist nur ein einziges Detail aus der Geschichte, wo wir in der Bibel sehen, dass Gott etwas getan hat, was sonst niemand tun kann. Damals nämlich, als sein Volk durch das Rote Meer zog und trockenen Fußes ans andere Ufer kam. Man kann Gott in der Geschichte sehen. Und auch wenn wir zurückschauen, vielleicht in unserem ganz persönlichen Leben, wird es Dinge geben, wo wir festhalten können: Ich kann es nicht anders sehen, als dass Gott geholfen hat, als dass Gott gewirkt hat. Und das will Gott, dass wir aufmerksam in unsere Vergangenheit schauen, in die Vergangenheit unseres Volkes, in die Vergangenheit der Welt, und dass wir ihn erkennen, seine Spuren erkennen. Ein drittes: Da ist das menschliche Gewissen, das bisher noch nicht erklärt werden konnte. Wo kommt so eine Kontrolllampe in uns her, die einfach aufleuchtet, sobald wir irgendwas machen, was gegen Gottes Willen ist? Ja, ich weiß, man kann diese Kontrolllampe abschalten, gewaltsam. Aber wo kommt dieses Programm in mir her, das mir sagt: Es ist falsch, was du tust? Wer heute einen Computer hat, der weiß, dass die Programme nicht von selbst entstehen, sondern dass man die für viel Geld kaufen muss und dass dahinter Ingenieure stecken, die sich lange Gedanken machen und die planerisch tätig sind und oft auch genial sind. Programme entstehen nur durch Intelligenz. Und wenn Gott in uns etwas hineinprogrammiert, ist es eine Spur von seiner Intelligenz. Und das Gewissen ist so ein Programm in uns, das wir prüfen können. Der eine oder andere merkt es noch, wenn er etwas Falsches tut. Der Apostel Paulus benutzt dieses Argument in seinem Brief an die Römer und er schreibt von Nationen, die kein Gesetz haben, also nicht so ein Gesetz wie die Juden damals, und denen das Gesetz aufs Herz geschrieben worden ist, die also ohne irgendein Buch wissen, was zu tun ist. Programm. Und dann schreibt er im Kapitel 2, Vers 15: Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Und da muss man sich fragen: Wer hat es denn geschrieben? Eine Spur Gottes. Ein viertes: Die Bibel stellt uns Gott vor als einen Gott, der etwas anordnet, der gebietet, der redet, der immer schön geredet hat. Und ich lese einfach mal einen Vers aus dem fünften Buch Mose, dort aus dem zweiten Kapitel. Nichts Neues, viele kennen diese Worte. Da sagt Gott: Diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollen auf deinem Herzen sein. Wir kommen gerade vom Gewissen her. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wer ist denn das, der uns etwas gebieten kann? Das muss doch jemand sein, der unabhängig von uns und über uns existiert. Und weil ich eben gesagt habe, dass Gott nicht stumm bleibt, sondern redet, wer in der ersten Stunde da war, der hat es schon mitgelesen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, den ganzen alten Bund vor der Zeitenwende lang, hat Gott sich immer wieder geäußert, durch ganz verschiedene Personen auch, die er beauftragt hat. Hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Und das ist wieder dieselbe Person, von der wir gesprochen haben, von der wir gesungen haben. Gott hat sich wieder geäußert und diesmal in seinem Sohn. Und da sind wir beim fünften. Diese Person des Sohnes Gottes ist Gottes deutlichstes Reden an uns. Wir lesen in seinem Wort, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und da Jesus selbst sagt von sich, damit man ihn nicht unterschätzt, als Mensch einschätzt, sagt er seinem Jünger einmal, dem Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Mensch Jesus Christus setzt sich gleich mit dem Gott des Universums und sagt, wer mich sieht, sieht auch den Ewigen, den Allmächtigen, den Vater. Welche Person darf so etwas ungestraft von sich sagen? Es gibt nur eine einzige Person. Einen einzigen Mensch, der beides in sich vereint. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Und das ist unser Thema heute. Wenn wir wollen es ein wenig noch weiter nähern. Wenn wir den Offenbarungen Gottes in seinem Wort nachgehen, dann stehen wir nämlich bald vor einem Problem für unseren menschlichen Verstand. Wir finden, dass der Name Gottes, also wer des Hebräischen mächtig ist, der findet das im Alten Testament, dort wo der Name Gottes steht, in einer Pluralform steht. Und das ist natürlich für uns schon wieder etwas schwieriger fassbar. Auch die Leute, die Bibel lesen und nicht Hebräisch können, stützen, wenn sie Personalpronomen finden, die im Plural stehen. Ich will ein paar Beispiele sagen. Wir beginnen ganz vorne in der Bibel, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild, uns ähnlich. Etwas später, als der Mensch von diesem Baum gegessen hatte, von dem er nicht essen sollte, da sagt Gott und Gott, der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und noch später, als die Menschen dann so einen hohen Turm bauen wollten, der bis an den Himmel reicht, dann sagt Gott wohlan, lasst uns herabfahren. Und ich könnte jetzt durch die Bibel durchgehen und jede Menge solche Zitate bringen und jeder Deutschlehrer würde zunächst mal einen roten Strich an die Seite machen und würde sagen, falsch. Wie kann Gott von uns sprechen? Gott ist, müsste sagen, ich oder lasst mich herabfahren. Diese Pluralform ist, wie alles andere in der Bibel, nicht zufällig und sie weist uns auf einen Sachverhalt hin, den wir mit Dreieinheit Gottes umschreiben. Sie weist uns auf drei Personen hin, die Gott sind. Und diese Personen unterscheiden sich in gewissen Eigenschaften und wir wollen ein wenig uns Zeit nehmen. Die erste Person wird eindeutig als Vater beschrieben. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die das so zeigen. Ich will mir jetzt die Zitate weithin sparen. Nur eines, da spricht Gott von sich, wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wir haben eine Person der Gottheit eindeutig als Vater identifiziert. Dann gibt es eine zweite Person, auch schon im Alten Testament, wird von dem Sohn gesprochen. Ich lese einen Vers, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die zweite Person der Gottheit ist der Sohn Gottes. Und die dritte Person der Gottheit ist der Heilige Geist Gottes. Und auch das finden wir schon im Alten Testament. Ganz am Anfang, da wird geschrieben, und der Geist Gottes schwebte oder vibrierte über dem Wasser. als die Erde noch nicht geschaffen war, noch das, was auf der Erde lebte. Da war der Geist Gottes schon da und wird eindeutig beschrieben. Und nun gibt es Zusammenhänge zwischen diesen drei Personen der Gottheit, die doch eine gewisse Ordnung darstellen. Gott, der Vater, sendet den Sohn und sendet den Heiligen Geist. Der Sohn sendet den Heiligen Geist, aber niemals der Vater, niemals den Vater. Und der Heilige Geist beauftragt niemals den Sohn und auch nicht den Vater. Diese Reihenfolge wird die Theologie der Abfolge genannt. Und wir merken aus dieser Reihenfolge schon, dass wir das gedanklich gar nicht richtig unter die Füße kriegen. Einerseits reden wir von drei gleichberechtigten Personen und andererseits stellen wir doch irgendwie eine Abfolge fest. Und es gibt weder in der Natur noch in unserem menschlichen Umfeld irgendwo eine Parallele, dass wir uns das verdeutlichen könnten. Und wir müssen einfach eingestehen, dass diese Theorie der Abfolge jenseits unseres menschlichen Auffassungsvermögens und unseres Begreifens stehen bleiben sollte. So, nachdem wir das einigermaßen dieser Person des Sohnes zugeschrieben. Paulus sagt, in ihm ist alles geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es gibt eine weitere Person im Alten Testament, das ist der Engel des Herrn. Der taucht immer wieder mal auf und hebt sich von anderen Engeln, die in der Bibel auch beschrieben werden, ganz eindeutig ab. Er übertrifft einfach die Befugnisse eines Boten in dem, was er tut und sagt. Und wir lesen, und ich will das, es fehlt einfach die Zeit, das klar zu machen, und es würde auch den Rahmen sprengen, dass er dann auch als Gott wahrgenommen wird. Und dass er so spricht, als ob er Gott wäre. Dass er Dinge befiehlt aus göttlicher Autorität heraus. Das kann kein Engel. Dass er Sünden vergibt. Dass er als Richter handelt, dass er Anbetung annimmt. Ich erinnere nur an eine Begebenheit. Mose steht vor einem brennenden Dornbusch und da lesen wir, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und stellt sich ihm vor, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das durfte ein Engel nicht sagen. Das durfte nur eine Person der Gottheit selbst sagen. Und deshalb sind sich die Theologen einig, immer dann, wenn der Engel des Herrn im Alten Testament geschrieben steht, dann handelt es sich um die Person dieses Sohnes Gottes. Die gleiche Person, die in Bethlehem zur Welt gekommen ist. Ein drittes, die Titel, die dieser Herr trägt, weisen auf sein ewiges Sein hin. Wir lesen, dass er selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. Ich bin der Herr aller, der Herr der Herrlichkeit. Vorhin haben wir gelesen, Vater der Ewigkeit. Man könnte das fortsetzen und noch einige Zeit damit zubringen. Alle diese Titel bringen ihn in Verbindung mit der alttestamentlichen Offenbarung des Jahwe Gottes. Setzen ihn gleich mit diesem Gott, der sich offenbart. Und die Namen für den Sohn Gottes im Neuen Testament sind mit diesen alten Namen verbunden und bestätigen sie. Ein viertes. Dieser Jesus hat, als er in seinem Erdenleben hier auf der Erde gelebt hat, Wesenseigenschaften Gottes offenbart und von sich selbst gesagt, ich bin das Leben. Er hatte Existenz aus sich selbst heraus. Er änderte sich nicht. Er passte sich nicht an. Er sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Welcher Mensch kann das sagen, mit Recht sagen? Er war die Allwissenheit und die Allmacht und hat es demonstriert. Ein fünftes, er wird als Gott angebetet. Thomas, sein Jünger Thomas, hat einmal gesagt, mein Herr und mein Gott. Und wenn er nicht Gott gewesen wäre, hätte er das ablehnen müssen, sonst wäre er schuldig geworden. Er hat es nicht getan, weil er Gott war und ist. Zur Erinnerung nochmal, der Herr Jesus war zu jeder Zeit und im wahrsten Sinn wahrer Gott und wahrer Mensch. Und obwohl er mit seiner Menschwerdung seine Hoheit und seine Majestät ablegte, legte er zu keiner Zeit seine Gottheit ab. Wäre er nicht, er war immer beides, wäre er nicht Mensch gewesen, hätte er nicht sterben können. Wäre er nicht Gott gewesen, hätte sein Tod nicht diesen unendlichen Wert besessen, dass wir durch ihn gerettet werden könnten. Johannes hat es bezeugt, wir haben es am Anfang gelesen, oder Paulus schreibt, der in Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und wie ein Mensch erfunden. Die Bibel bietet viele Gegensätze, aber keinen eindrucksvolleren als den des Christus in seiner erniedrigten Person hier auf der Erde, gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch war. Ich habe vorhin schon angedeutet, er war müde und rief doch die anderen Mühseligen zu sich, um ihnen Ruhe zu geben. Er war hungrig und war doch das Brot des Lebens und nährte andere. Er war durstig und sagt von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Er wuchs heran als Kind, als junger Mann und steht, er wurde erfüllt mit Weisheit. Und war doch von aller Ewigkeit her die Weisheit Gottes. Er wurde versucht und konnte doch letztlich als Gott nicht sündigen. Er war freiwillig begrenzt in seinem Wissen und doch die Weisheit Gottes. Er sagte mit Bezug auf seine Erniedrigung, mein Vater ist größer als ich. Und wie wir vorhin gesehen haben, gleichzeitig, wer mich sieht, sieht den Vater. Das sind die Gegensätze, wo unser Verstand dran zu knacken hat. Und die sind nur zu erklären, einfach mit diesem Sachverhalt, dass er zu jeder Zeit in seinem Erdenleben beides war. Mensch, vollkommener Mensch, vollkommener Gott. Er betete selbst zu Gott und antwortete gleichzeitig auf Gebet. Er fragte, was denken denn die Menschen, wer ich bin? Und brauchte eigentlich niemand zu fragen, weil er wusste, was in den Herzen der Menschen war. Und er hat neben seinen göttlichen Namen auch einen menschlichen Namen. Der Sohn des Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Der Sohn Davids verweist auf die Tradition, seine Familientradition der Eltern. Und er hatte selbst auferlegte menschliche Einschränkungen. Ich will nur einen Vers zitieren. Als er einmal gefangen genommen wurde, da sagt er seinem Jünger: Meinst du nicht, dass ich Gewalt habe, Legionen von Engeln zu holen, die in einem Nu hier Ordnung schaffen? Aber freiwillig hat er das nicht getan, sondern sich wie ein Mensch fangen lassen, mitnehmen lassen, festnehmen lassen, verurteilen lassen und töten lassen. Das Menschsein des Herrn Jesus sieht man am deutlichsten in seinem Sterben. Es war ein menschlicher Leib, der da am Kreuz hingerichtet wurde. Und es war derselbe Leib, der wieder auferstand aus dem Grab. Und in alle Ewigkeit werden an diesem menschlichen Leib die Nägelmale und die Seitenwunde für uns Zeugnis geben von diesem wahrhaften Menschsein, von seinem Sterben. Dieser Herr, der heute schon höher als die Himmel geworden ist, war als hilfloses Kind, als Junge, als Verachteter über diese Erde gegangen. Er lebte, er litt und starb, wie es nur Menschen können. Und er tat das jederzeit in freiwilliger Unterordnung unter den Willen Gottes. Er legte seine Majestät bewusst ab. Das ist die eigentlich nicht fassbare Wahrheit, die mich nicht mal losgelassen hat. Und ich habe einen Vers gefunden bei Christian Fürchtegott-Gellert: Wenn ich dies Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist.